Als Moni eben von den fünf Sinnen geredet hat, habe ich gedacht, eigentlich gibt es noch einen sechsten Sinn. Vielleicht einen Sinn, mit dem wir in ganz besonderer Weise wahrnehmen können. Ein Sinn, der eben nicht über die Optik, über das Taktile, über das Riechen, über das Hören geht, über das Schmecken, sondern über das Glauben. Und davon möchte ich eigentlich heute Morgen etwas sagen. Aber damit es etwas anschaulicher wird und auch mit anderen Sinnen wahrnehmbar ist, habe ich hier was vorbereitet. Ihr könnt das vielleicht mal umdrehen. Nehmt auch wieder so einen grünen Faden. Es ist nicht das Band von der Dresdner Bank. Da gab es ja mal das grüne Band der Sympathie oder so etwas. Ja, die Sympathie mit den Banken, die haben wir vielleicht schon etwas verloren. Es ist ein anderes grünes Band. Vielleicht zur Einführung. Es gibt ja eigentlich an jedem Tag immer irgendeinen Grund, einen Tag des so und so zu feiern oder zu begehen oder zu gedenken. Und dieses grüne Band hier hat auch etwas damit zu tun. Es ist ein besonderes grünes Band. Es ist ein Zeichen der Solidarität mit einem kranken Kind. Heute ist der Tag der Kinderhospizarbeit. Das ist aber nicht das Predigtthema. Ich wusste gar nicht, ob ihr das wisst. Ich wusste es auch nicht. Also dieses grüne Band ist das Zeichen der Kinderhospizarbeit. Der Deutsche Kinderhospizverein bemüht sich, den Kindern und ihren Familien die Unterstützung zu geben, die sie für ihren schweren Weg brauchen. Sie brauchen mal eine Atempause, mal eine Entlastung in der ständigen Betreuung. Und sie brauchen Verständnis für die schwierige Situation, in der sie sind. Und so binden manche Leute, ich habe es noch nicht gesehen, aber angeblich sei das so, manche Leute solche grünen Bänder an Autoantennen oder an die Kleider oder sie werden als Lesezeichen verschenkt. Dazu könnt ihr das hier auch benutzen. Es soll dazu beitragen, dass sich immer mehr Menschen von dieser Arbeit berühren lassen und sich für Familien mit sterbenden Kindern einsetzen. Ein grünes Band, das Hoffnung schenkt. Grün, die Farbe der Hoffnung. So viel zur Einleitung. In unserem heutigen Bibeltext brauchen die Freunde und Schüler, also die Jünger von Jesus, so ein grünes Band. Und sie bekommen es auch. Lukas erzählt davon in seinem Evangelium im 18. Kapitel. Ich lese mal die Verse 31 bis 34 aus Lukas 18. Jesus versammelte die 12 um sich und sagte zu ihnen: Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden ausgeliefert, wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Und man wird ihn geißeln und töten. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Jetzt kommt ein toller Satz, doch die 12 verstanden das nicht. Weiter, der Sinn der Worte war ihnen verschlossen und sie begriffen nicht, was er sagte. Dreimal wird das hier gesagt. Niemand versteht, was Jesus sagt. Die Jünger stehen da wie vor den Kopf geschlagen. Sie brauchen ein grünes Band. Jemand wird sterben und dann auch noch so brutal und warum und wie auferstehen? Was soll das, auferstehen? Vielleicht stehen die Jünger da und schütteln ganz benommen ihren Kopf. Das ist aber ein bisschen unverständlich, denn es ist nicht das erste Mal, dass Jesus so etwas zu ihnen sagt. Er hat es schon zweimal gesagt. Es ist das dritte Mal, dass Jesus von seinem Leiden gesprochen hat und das angekündigt hat. Und vielleicht ist es ihnen entgangen, dass Jesus sich selbst meinte mit diesem Menschensohn. Er spricht immerhin in der dritten Person, der Menschensohn muss, nicht ich muss. Oder sie haben es schon verstanden, aber was er da sagte, passte irgendwie nicht zusammen. Denn der Menschensohn, das ist doch eine Vision des Propheten Daniel. Du weißt bestimmt, wo es steht, Astrid, das mit dem Menschensohn. Daniel 7. Daniel 7, Vers 13, die einzige Stelle, wo vom Menschensohn die Rede ist. Wir kennen den Begriff Menschensohn aus dem Neuen Testament ganz oft, aber das muss ja einen Hintergrund haben. Und in Daniel 7, Vers 13 ist vom Menschensohn die Rede. Ich lese das mal vor. Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Er gelangte bis zu dem Hochbetagten, damit ist Gott gemeint, und wurde vor ihn geführt. Ihm wurde Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen müssen ihm dienen. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter. Der Menschensohn. Nun ist uns dieser Begriff Menschensohn sehr gut vertraut. Wie gesagt, das ist die einzige Stelle, auf die sich die Juden damals bezogen haben, aber sie kannten sie auch gut, denn sie haben diesen Begriff Menschensohn immer mit dem Messias in Verbindung gebracht, mit dem, der ihnen irgendwann mal Heil bringen wird, der sie erretten wird, der sie erlösen wird, der Menschensohn. Der Menschensohn, eine himmlische Gestalt, der Gott nach seinem letzten Gericht die Weltherrschaft übertragen wird. Und in diesem Daniel-Text ist keine Rede von Leiden und Tod und Sterben. Deshalb verstehen es die Jünger vielleicht auch gar nicht, als Jesus hier vom Menschensohn spricht, der das leiden muss, sondern da war ja die Rede von Herrschaft. Das mit dem Leiden und Sterben, das kommt eher bei Jesaja vor. Jesaja 52 und 53, da geht es um den sogenannten Knecht Gottes. Er war der allerverachteste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber um unserer Missetat willen ist er verwundet und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das mit diesem leidenden Christus, mit diesem, der da kommen wird, passt aber wieder nicht zu dem himmlischen, mächtigen Menschensohn im Danielbuch. So stehen die Jünger jetzt da und verstehen gar nichts. Und überhaupt, Jesus, willst du uns durch die Blume sagen, dass du in den Tod gehst und was wird dann aus uns? Ach Jesus, wir haben irgendwie ein Brett vorm Kopf. Es ist alles zu verwirrend und traurig. Seht, hat Jesus gesagt, seht. Aber die Jünger sehen nichts. Dabei sind sie nicht dumm oder unerfahren auch im Umgang mit Jesus. Sie haben ihn ja schon 3 Jahre lang erlebt. Sie waren 3 Jahre lang mit ihm unterwegs gewesen. Und sie haben da auch ganz lichte Momente gehabt, muss man mal sagen. Wie sonst hätte Petrus sagen können, du bist der Christus Gottes. Ja? Du bist der Christus Gottes. Petrus hat es begriffen irgendwann mal. Und etwas später waren er und Johannes und Jakobus Zeugen der Verklärung. Da haben sie unmissverständlich Gottes Stimme gehört. Gott hat gesagt, dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Wunder hatten sie gesehen. Und sie hatten sogar in der Vollmacht Jesus selbst Wunder getan. Das gipfelt vielleicht in diesem einen Satz, wo sie ganz begeistert zurückkommen und sagen, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Und trotzdem, jetzt begreifen sie wieder gar nichts. 3-mal ist das in einem einzigen Satz betont. Sie aber begriffen nichts davon und der Sinn der Rede war ihnen verborgen und sie verstanden nicht, was er damit gesagt hat. Sind wir diesen Jüngern damals so himmelhoch überlegen? Wir haben natürlich den Riesenvorteil, dass wir dieses Buch haben, dieses Neue Testament, wo wir ganz viel wissen. Aber ich glaube, eigentlich beschreibt dieses Nichtverstehen ein Christenleben manchmal ganz genau. Ich kenne jedenfalls beides. Diese ganz lichten Momente, wo ich in der Bibel lese, 100-mal habe ich eine Geschichte schon gehört. Und auf einmal, beim 101. Mal, verstehe ich etwas, was ich nie zuvor gehört habe. Es gehen mir die Augen auf für die Barmherzigkeit Gottes. Ist mir neulich so passiert, ich habe ein Kalendergeschenk bekommen und schlage den auf, Januar. Und da springt mich ein Text an und ich fange fast an zu weinen. Da steht drin, der Herr führt mich aus der Enge in die Weite. Er hat mich befreit, weil er mich lieb hat. Ist vielleicht ein Satz, der euch an der Seele vorbeigeht. Kann gut sein. Aber das sprang mich an, als wäre ganz allein für mich geschrieben, dieser eine Vers. Und sowas kennt ihr wahrscheinlich auch. Ihr kennt vielleicht auch diese Momente, wo ihr auf einem Berg steht, in die Weite schaut und plötzlich nur noch staunen könnt über die Schöpfung Gottes. Ich habe das mal so ähnlich erlebt. Ich war in Island in einer ganz einsamen Schlucht, kein Mensch da, kilometerweit niemand da. Und ich stand in dieser Schlucht am Ende und habe diese grandiosen Felsen gesehen und habe einfach nur noch ein Loblied gesungen. Ist mir auch noch nie passiert bis dahin. Und ich wollte das nicht, aber es ist so über mich gekommen. Diese lichten Momente, in denen ich angesichts des Kreuzes Tränen vergieße, weil es mich gerade mit Wucht getroffen hat, Jesus Christus starb für mich. Für mich. Und das kommt meistens sogar dann, wenn ich gerade mit mir im Bösen bin, weil ich weiß, jetzt hast du gerade wieder Mist gemacht. Und dann, wenn ich mich schuldig fühle, überkommt es mich, Jesus starb für mich. So viele lichte Momente kennen wir. Und dann, auf einmal, ist doch wieder alles weg. Ich versuche, Gott zu fassen, aber ich kriege ihn nicht zu fassen. Wieso kann Jesu Auferstehung mich zum Leben bringen? Wo ist Gott? Eben habe ich ihn doch noch erlebt. Und jetzt? Ich sehe gar nichts mehr. Manchmal geht es mir eben so wie den Jüngern. Seht, sagt Jesus, aber ich sehe nichts. Ich bräuchte dann so ein grünes Band. So ein Band, das mir sagt, schau, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für dich. Was du glaubst, ist Wirklichkeit. Gottes Reich ist da. Da ist Leben und Wachstum und Hilfe. Ich bräuchte so ein grünes Band. Und Jesus gibt uns so ein grünes Band. Und er gibt auch diesen Jüngern, die da so ratlos vor ihm stehen, ein grünes Band. Und dieses grüne Band ist ganz eigenartig. Denn dann kommt der zweite Teil vom Predigttext. Jesus tadelt seine Jünger nicht, weil sie nichts verstehen. Er klagt nicht, warum glaubt ihr mir nicht? Wir haben das an anderen Stellen, aber an dieser Stelle überhaupt nicht. Er gibt ihnen ein grünes Band, ein Zeichen der Hoffnung. Er heilt einen Blinden, einen, der nicht sehen kann. Ich lese weiter aus Lukas 18, nämlich die Verse 35 bis 43. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte, dass viele Menschen vorbeigingen und fragte, was hat das zu bedeuten? Man sagte ihm, Jesus von Nazareth geht vorüber. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vorausgingen, wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich herführen. Als der Mann vor ihm stand, fragte ihn Jesus, was soll ich dir tun? Er antwortete, Herr, ich möchte wieder sehen. Da sagte Jesus zu ihm, du sollst wieder sehen, dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wieder sehen, da pries er Gott und folgte Jesus. Und alle Leute, die das gesehen hatten, lobten Gott. Es kommen eine ganze Menge Verben in diesem kurzen Abschnitt vor. Hören, forschen oder fragen, rufen, schreien, folgen. Seht, was da alles passiert. Was zum Beispiel tut der blinde Mann? Er legt ein Verhalten an den Tag, das für die Jünger und für uns vorbildlich ist. Zunächst wird er eingeführt als einer, der nur da sitzt. Er sitzt da und bettelt. Etwas anderes kann er nicht. Durch seine Behinderung wird er behindert. Er kann seinen Lebensunterhalt nicht selbst verdienen. Er kann eigentlich auch nicht am Gottesdienst im Tempel teilnehmen. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes an den Rand gedrängt. Aber, und das zeichnet ihn jetzt aus, er ist über alledem nicht abgestimmt, sondern er hört. Er hört, dass da was los ist. Dabei bleibt ihm völlig klar, ich bin blind, ich kann nicht selbst hinschauen, warum hier so viele Leute langgehen. Ich brauche Hilfe, um herauszufinden, wer da kommt. Also forscht er nach, er fragt. Er gibt sich nicht damit zufrieden, immer bloß Münzen im Hut klingeln zu hören. Er will am Geschehen teilhaben. Welche erstaunliche Kraft. Und diese Kraft lässt sich gleich darauf hören. Als er erfährt, dass es Jesus aus Nazareth ist, der da kommt, beginnt er zu rufen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Er lässt sich nicht beirren von denen, die, warum auch immer, ihn abhalten wollen, sondern er schreit noch viel mehr, steht hier. Sohn Davids, schreit er. Er schreit nicht, Jesus, du Mann aus Nazareth, sondern er schreit, Sohn Davids. Das klingt aufgeregt. Es ist auch aufregend für ihn. Vielleicht ist es der Mut der Verzweiflung, der ihn treibt. Auf alle Fälle ist es ein ganz lichter Moment. Denn der blinde Mann scheint eins zu sehen, das ist meine Chance. Dieser Jesus ist der Messias. Der Nachkomme des alten König Davids, den Gott als Retter zu seinem Volk senden wird. Sohn Davids, Herr, erbarme dich. Ich hätte jetzt am liebsten mit euch zusammengesungen Kyrie Eleison. Aber ich weiß nicht, ob ihr das hinkriegt, so aus dem Stegreif. Kyrie Eleison, wie in der evangelischen Kirche in der Liturgie. Das ist ein toller, toller Text. Herr, erbarme dich. So schreit der Blinde. Aber er schreit nicht sozusagen blindlings drauf los, sondern er bleibt fähig, seine Umgebung wahrzunehmen. Und so verpasst er auch nicht, dass Jesus stehen bleibt und ihn zu sich bittet. Und er verpasst es auch nicht, zu hören, was Jesus ihn fragt. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Ist diese Frage von Jesus nicht merkwürdig? Ist doch sicher offensichtlich, was der blinde Mensch will. Aber dieser Blinde scheint sich darüber gar nicht zu wundern. Er sagt ganz klar und einfach, was er will. Herr, dass ich sehen kann. Eigentlich müsste man an dieser Stelle richtig übersetzen, ich bin jetzt nicht Altsprachler, aber habe ich gelesen, Herr, dass ich wieder sehen kann. Er konnte schon mal sehen. Früher mal, da konnte er sehen, hat ihn die Sonne geblinzelt, hat sich am Anblick spielender Kinder erfreut, die so als Prinzessinnen und Löwen rumlaufen. Und die Farben bewundert, das Blau des Meeres, das Rot der Erdbeeren, das Grün der Bäume, das will er wieder haben. Bitte, Jesus, du bist der Herr, bitte mach, dass ich sehen kann. Und weiter steht da eigentlich nichts. Und Jesus kommt dieser Bitte nach und sagt, sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Und so geschieht's. Sogleich wurde der Mann sehend und folgte Jesus nach und pries Gott. Eine tolle Geschichte. Das ist ein grünes Band der Hoffnung für die Jünger. Ein grünes Band der Hoffnung für uns. Ein grünes Band der Hoffnung ist dieses ganze Geschehen für die Jünger und für uns. Er sagt, seht ihr, das ist glaubend. Seid sehend, hat Jesus gesagt, aber das war nicht alles. Er hat ja weitergesprochen, dein Glaube hat dir geholfen. Der Mann war blind, aber er hatte Glauben. Er schrie nach Jesus. Er glaubte nicht erst, als er sehen konnte, sondern er glaubte vorher. Es war nicht erst Glauben, als er Jesus nachfolgte, hinterher, nachdem er sehen konnte. Und als er Gott lobte, nicht da erst hat er geglaubt, sondern er glaubte schon vorher. Deshalb schrie er zu Jesus. Dein Glaube hat dir geholfen, sagt Jesus. Nicht der Glaube hat den Mann geheilt, das hat schon Jesus gemacht. Aber der Glaube hat ihm die Kraft gegeben, die Kraft, sich nicht aufzugeben, die Kraft, teilhaben zu wollen. Die Kraft, zu Jesus zu schreien. Liebe Jünger, liebe Gemeinde, wenn ihr manchmal gar nichts versteht, schaut euch das grüne Band an, das Jesus uns gibt, mit diesem Wunder, was hier beschrieben ist. Es sagt uns, keine Angst, es gibt Hoffnung. Denn Glauben ist nicht nur Sehen. Jesus nachfolgen ist auch nicht nur Glauben und Gott loben ist auch nicht nur Glauben. Es ist schon erkennen, dass man blind ist und nach Jesus schreien. Das schon ist Glauben. Und dazu sind wir viel eher in der Lage ganz oft, als wirklich in der Begeisterung Gott zu loben, weil wir sind nicht immer begeistert. Glaube, das ist die unglaubliche Kraft, nicht aufzugeben, sondern zu hören, was Jesus Christus sagt. Manchmal sagt man ja, dass Blinde besser hören als Sehende. Vielleicht, weil sie sich darauf konzentrieren können, zu hören und nicht vom Sehen abgelenkt werden. Vielleicht ist das mein oder dein Problem. Höre ich in meinem Leben, dass der Messias da ist? Oder werde ich von allem Möglichen, was ich sehe, abgelenkt? Dabei ist Jesus jetzt da. Das glaube ich. Der Glaube treibt uns nachzuforschen, was Gott tut. Nachzuforschen, was Gott tut, indem wir andere Menschen hören, was sie erfahren haben mit Gott. Oder indem wir in der Bibel lesen, da erfahren wir auch, was Gott tut. Der Glaube hilft mir, meine Situation klar wahrzunehmen. Ich bin gerade blind. Ich verstehe gerade nichts. Vorhin habe ich es noch verstanden und jetzt ist wieder alles weg. Ich brauche Hilfe. Und Glauben heißt, Jesus zuzutrauen, dass er uns aushält. Auch unsere Begriffsstutzigkeit. Wer glaubt, spricht ihn nicht einfach an mit Jesus, du Mann aus Nazareth, sondern Jesus, du Sohn Davids. Er sagt Kyrie zu ihm, Herr, denn er traut Jesus zu, dass er wirklich hilft und Wachstum und Leben schenkt. Glauben ist also nicht immer vollmächtiges Handeln, auch nicht immer ehrfürchtiger Lobpreis, sondern es ist Rufen, sich nicht beirren lassen von Unverständnis oder Lieblosigkeit anderer oder von den eigenen quälenden Warum-Fragen oder notfalls noch viel mehr schreien, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. So kann Glaube durchaus der sechste Sinn sein, mit dem wir Gott wahrnehmen. Und dann ist Glauben eben auch aufmerksam bleiben, nicht verpassen, dass Jesus stehen bleibt und mit uns redet. Hören, wie Jesus fragt, was willst du, dass ich für dich tun soll? Es gibt da diesen berühmten alten Witz, den haben wir sicher alle schon gehört, ich erzähle ihn trotzdem nochmal. Ein Mann betet ständig, Herr, lass mich im Lotto einen Sechser gewinnen. Herr, lass mich im Lotto einen Sechser gewinnen. Herr, lass mich und nichts passiert. Irgendwann betet er wieder, Herr, lass mich im Lotto einen Sechser gewinnen. Und sagt Gott, Mensch, hör da endlich einen Schein aus. Gott fragt uns, was wollt ihr denn, dass ich tue? Ja? Es ist wichtig, dass wir das formulieren. Diese Frage ist nicht merkwürdig, sondern wirklich sehr wichtig. Wir brauchen diese Frage, um uns selber klar zu werden, was uns fehlt. Wir haben diese Frage nötig, um zu merken, ja, Jesus, ich brauche dich. Oft haben wir so ein diffuses Gefühl, irgendwas in meinem Leben müsste anders sein. Aber wir bemühen uns unter Umständen gar nicht wirklich herauszufinden, was das denn da sein soll. Wenn wir aber kein Ziel haben, können wir es auch nicht erreichen. Lasst uns also üben zu sagen, ich will. Jesus, ich will. Beispielsweise es wieder begreifen, was du am Kreuz für mich getan hast. Ich will dich wieder spüren. Oder ich will mit meiner Schwester, mit meinem Bruder ins Reine kommen. Bitte hilf mir dabei. Oder ich will leben. Du hast gesagt, ich werde leben, auch wenn ich sterbe. Herr, bitte, ich will wieder sehen. Ich will es wieder sehen. Ja, dein grünes Band, mit dem du mir Hoffnung schenkst auf Leben und Wachstum. Und Hilfe. Jetzt können wir natürlich fragen, weiß Jesus nicht schon alles, was ich möchte? Kann er es nicht auch so geben? Er sieht doch, dass ich manchmal blind bin. Ja, das ist aber so eine Wesensart Gottes. Gott will gebeten sein. Singen wir manchmal auch in irgendwelchen Liedern. Er will gebeten sein. Vielleicht geht es ihm einfach darum, dass es mir völlig klar wird, was ich eigentlich will. Und er weiß, was dann gut für mich ist. Vielleicht will aber auch einfach nur mein ganzes Vertrauen und damit auch die klare Zuordnung im Nachhinein, wer ist jetzt eigentlich schuld, dass mir geholfen worden ist. Aus Gnade bin ich errettet. Aus Glauben. Und das nicht durch mich, sondern damit Gott verherrlicht wird. Aus dem Epheserbrief so leicht abgewandelt. Ihr habt nichts, weil er nichts bittet, sagt Jesus. Also, Alternative dazu zum Nichtshaben ist Bitten. Lasst uns bitten. Deutlich und klar Gottes Frage beantworten. Liebes Kind, was willst du, dass ich dir gebe? Was willst du, dass ich dir tun soll, fragt Jesus diesen Blinden. Und wir werden es erleben, Gott kommt der Bitte nach. Sei sehend, sagt er. Dein Glaube hat dir geholfen. Wir werden wieder sehen, ihm nachfolgen, Gott loben und preisen. Und dann werden wir wieder auf blinde Flecken stoßen und wieder hören und nachforschen und merken, dass wir Gott brauchen und rufen und schreien und seine Nähe suchen, sagen, ich will, und er kommt der Bitte wieder nach und wieder. Gott wird antworten, auf seine Weise und so, wie es gut für mich ist. Wir kennen alle dieses Gleichnis vom Vater, der seinem Kind keinen Stein bietet, wenn es um Brot bittet. So ist Gott. Schaut euch dieses grüne Band an, deshalb habt ihr es bekommen. Schaut euch dieses grüne Band an, das Jesus uns mit der Heilung des Blinden geschenkt hat und das euch daran erinnern soll, dass Gott so ist. Es will uns ermutigen. Es sagt, schau, es gibt Hoffnung für dich. Christus ist da, er hört dich. Bei ihm ist Leben und Wachstum und Hilfe. Und wie der Mann Glauben hatte, auch wenn er blind war, hast auch du Glauben, obwohl du vielleicht gerade blind bist. Wenn du blind bist, körperlich oder geistlich, heißt es noch lange nicht, dass du nicht glaubst. Sondern es ist gerade Ausdruck deines Glaubens, wenn du nach Christus rufst. Herr, bitte lass mich wieder sehen können. Amen. Ich habe euch angedroht, wir brauchen das noch. Und ich schlage jetzt vor, dass wir einfach ein paar Minuten Pause machen, gar nichts sagen, sondern sich jeder für sich dieses Band nimmt und mit Gott redet. Und Gott sagt, was er sich eigentlich von ihm erhofft und wünscht. Und ich bin sicher, jeder von uns hat irgendeinen ganz tiefen Wunsch, den er mit Gott behandeln möchte. Und vielleicht haben wir ja dann irgendwann in den nächsten Wochen die Chance, auch hier von vorne mal zu hören, was Gott getan hat. Indem wir einander Mut machen und Zeugnis geben von dem, was wir erfahren haben mit unserem lebendigen Gott.